daraus entwickelt sich ganz deutlich die Vision, die Sicht von Jesus für seinen Auftrag, dass es gar nicht nur darum geht, um ein innerliches Glauben, dass ein einzelner Mensch jetzt, sag ich mal, dessen Seele gerettet wird und erlöst wird und er in den Himmel kommt, sondern dass es immer ein öffentliches Geschehen ist. Erlösung, wie Jesus sie versteht, ist nicht nur ein Geschehen, was den einzelnen Menschen betrifft, sondern es betrifft das soziale, das gesellschaftliche Zusammenleben. Es betrifft die Gefangenen, es betrifft die Armen, es betrifft die Reichen, es betrifft alle, die ganze Gesellschaft, die ganze Gemeinschaft betrifft es. Das sieht man zum Schluss, als Jesus dann sagt, und auszurufen das Jahr der Gnade. Und dieses Jahr der Gnade, Lukas 4, bezieht sich auf die alte Praxis im Alten Testament, das Jubeljahr. Und da ging es um Schuldenerlass, um einen Ausgleich zwischen Arm und Reich und zwischen denen, die in Verschuldung geraten sind. Also Jesus hat eine prophetische Dimension. Das ist bei mir sehr unterbelichtet gewesen bisher. Das habe ich gar nicht so stark gesehen. Ich habe die Texte immer mehr so innerlich, seelisch, geistlich gelesen, für mich als Person, aber noch gar nicht so verstanden, dass da eine prophetisch-politische, gesellschaftliche Dimension bei Jesus mit drin ist. Und in seinen Lehren, in seinen Aussagen, in seinem Evangelium, auch in den Begriffen, die er verwendet, wenn er Erlösung verwendet, dann ist das eine Geschichte, in der wir mit drin sind, aber die noch nicht abgeschlossen ist. Die Erlösung von den Sünden, die ist ein für alle Mal geschehen und Jesus hat ausgerufen, es ist vollbracht. Und wir haben sein Wohlwollen, wir haben seine Rechtfertigung, wir sind okay mit Gott. Gott mag dich und Gott ist nicht böse auf dich. Und er hat alle deine Schuld weggenommen und vergeben und ans Kreuz geheftet, so wie das im Kolosserbrief gesagt wird. Nur die Erlösungsgeschichte Gottes, die geht noch weiter, das ist noch eine Geschichte, die aktiv ist. Das ist etwas, was jetzt passiert. Gott handelt jetzt noch und er ist damit beschäftigt, die Welt zu erneuern und die Gesellschaft zu heilen. Und schließlich wird das dann irgendwann mal ganz vollendet sein. Und die Vollendung des Reiches Gottes ist dann da. Und wir dürfen dabei jetzt schon mitmachen. Und deswegen, glaube ich, ist unser Beitrag, auch wenn wir sowas machen, soll kleine Zeichen der Freundlichkeit zu setzen, so wie die Jugendlichen das eben gezeigt haben. Das ist vielleicht eine Kleinigkeit und man denkt so, ja, was bringt das schon? Das löst auch nicht unsere gesellschaftlichen Probleme, aber das ist ein Zeichen des Willkommens. Und das finde ich einfach extrem wertvoll. Und die Kinder und die Eltern, habt ihr ja gesehen, wie die auch Spaß hatten und sich gefreut haben. Und das bedeutet manchmal viel mehr, als man denkt. Und das ist auch ein politischer Beitrag. Das ist ein Zeichen gegen Rechtspopulismus, Rechtsradikalismus und gegen Ausgrenzung. Automatisch, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Aber es ist ein politisches Zeichen, was wir damit machen. Es ist ein Zeichen der Freundlichkeit, der Barmherzigkeit. Es ist ein Zeichen, dass wir Vorurteile bereit sind. Wir, wenn wir uns als Christen bezeichnen, dass wir bereit sind, Vorurteile, die wir auch haben, die wir mittragen, ich auch. Ich bin bereit, Vorurteile abzubauen. Das ist ein Zeichen dafür. Und nicht mitzumachen bei dieser Stimmung, bei dieser Angststimmung. Wir haben alle Angst, wir werden alle überfremdet, wir kriegen keine Jobs mehr und diese ganzen Dinge. Das ist ein Zeichen. Das ist ein prophetisches, politisches Zeichen. So haben wir das auch am Freitagabend noch in der Jugend besprochen. Da haben wir darüber reflektiert, wie Jesus gesagt hat in Matthäus 25. Daran entscheidet sich letztendlich, was Christsein ist, was Jesus Zugehörigkeit ist. Was ihr einem meiner Geringsten getan habt, habt ihr mir getan. Das heißt, wenn wir einem Menschen, der nichts hat, der keine Lobby hat, der keine Freunde hat, der seine Familie vielleicht nicht vollständig zumindest hier hat, der vielleicht gerade mal das anzuziehen hat, was er jetzt gerade angezogen hat, wenn wir so einem Menschen begegnen mit Respekt und mit Freundlichkeit, dann begegnen wir Jesus. Wenn ihr das, was ihr einem der meiner Geringsten getan habt, habt ihr mir getan. Jesus identifiziert sich mit denen, die bedürftig sind, auf welcher Ebene auch immer. Und das ist faszinierend für mich. Das finde ich stark, dass Gott so sich eins macht mit den Menschen, die wenig haben und die gering sind im Sinne von dem, was sie haben oder was sie vielleicht von ihrer sozialen Stellung her sind. Das ist sehr bewegend und wir sind da mittendrin in dieser ganzen Bewegung und in dieser ganzen Geschichte und wir dürfen wirklich merken, wie wir einen ganz wertvollen, wichtigen Beitrag leisten können. Und wie die Gemeinde auch weiterhin, selbst wenn ich nicht mehr da bin oder so, aber das spielt keine Rolle. Die Gemeinde kann einen ganz wichtigen Beitrag jetzt leisten. Es ist jetzt eine entscheidende Zeit. Jetzt ist gerade eine entscheidende Phase. Und jetzt gilt es, nicht sich in die innerliche Frömmigkeit zurückzuziehen und zu sagen, jetzt sind wir unter uns, jetzt müssen wir als Gemeinde innerlich unsere eigene Frömmigkeit pflegen. Das ist auch gut und wir müssen weiter Bibel lesen, wir müssen weiter beten, wir müssen unser eigenes geistliches Leben pflegen mit Gott, das ist wichtig, wir müssen Gott anbeten, wir dürfen es. Es ist ganz wichtig, Gott Raum zu geben, dass er wirkt, aber das kann nicht sein, dass wir uns in die innere Frömmigkeit zurückziehen, sondern jetzt geht es darum, öffentlich zu glauben, öffentlich Weisheit zu teilen, öffentlich Barmherzigkeit zu zeigen, kleine Taten der Freundlichkeit zu zeigen. Und da finde ich das so stark, dass Bremen, unsere Stadt, da anscheinend ganz gut drin ist. Und viele Christen und viele Gemeinden sind da an vorderster Front dabei. Das finde ich großartig. Aber das Unbekannte an Jesus, das ist dieses prophetisch-politisch-gesellschaftliche. Das ist das, was mir so ein bisschen unterbelichtet bei mir bisher war. Und jetzt will ich zu einer zweiten Seite ein Schlaglicht werfen auf eine zweite Seite von Jesus. Und das ist der Jesus, der Weisheitslehrer, der alternative Weisheitslehrer. Also ich schmeiß gerade meine Weisheiten gerade weg. Vielleicht habt ihr das schon gemerkt. Da stehen die ganzen Bücher, die könnt ihr alle mitnehmen. Also wäre nett, sogar wenn ihr es machen würdet, weil dann brauche ich die nicht irgendwo hinstellen. Die Weisheiten schmeiße ich deshalb weg, weil ich die alle gelesen habe und schon auswendig weiß. Und deswegen brauche ich die nicht mehr. Das war ein Spaß. Das war Quatsch. Also natürlich nicht. Ich bin jetzt so weise, dass ich das nicht mehr nötig habe. Das war ein Scherz. Ja, das muss man mal dazu sagen, weil man nicht genau weiß, wie ich es meine. Aber die misste ich einfach aus. Aber das heißt nicht, dass es schlechte Bücher sind. Ja, das sind gute Bücher. Und die meisten davon habe ich auch gelesen oder zumindest angelesen oder durchgescannt. Jeder von uns trägt auch so eine Sammlung mit sich rum, so eine Sammlung von Weisheiten. Seines Bücher, seines Sprüche von den Eltern, von den Verwandten, von den Lehrern, von wem auch immer. Und jeder hat auch so bestimmte Sprüche wahrscheinlich. Wenn man mal so ein bisschen nachdenkt, ich musste erst mal überlegen, was waren so typische Sprüche, die meine Eltern mir mitgegeben haben. Also meine Mutter, die hat zum Beispiel einen Spruch gesagt, der ist mir eingefallen, da sagte sie immer, du bist doch nicht aus Zucker. Was wollte sie denn damit sagen? Damit wollte sie natürlich sagen, stell dich nicht so an, geh raus, auch wenn es regnet und kalt ist und matschig ist, das ist egal. Ja, also du bist doch nicht aus Zucker, das ist ein cooler Spruch. Kennt ihr noch andere Sprüche, welche habt ihr so mitgekriegt? Von Lehrerinnen, Lehrern, Schülern oder Freunden oder vielleicht auch Schülern, keine Ahnung. Ja, sag mal. Oha, okay. Ist auch auf andere Dinge. Das ist ein Tiefsinniger. Muss ich erstmal lange drüber meditieren. Man weiß immer, was man hat, aber man weiß nicht, was man bekommt. Was man wiederkriegt. Ja. Ja, sag mal. Wenn mein Kopf nicht angewachsen wäre, dann wäre er schon verloren. Also war ziemlich, ziemlich offen, dass du das sagst. Gut. Jens? Ja? Ja. Genau. Das ist auch so eine Volksweisheit. Ja, sag mal ruhig. Ruf einfach rein. Oh, gut. Aus einem Film. Sehr schön. Ja. Ja, aber es ist gut, mal so zu überlegen, was für Weisheiten habe ich mitbekommen? Was trage ich mit mir rum? Und was hat mich geprägt auch davon? Und was hat mich geformt? Und welche Mottos gehen mit mir mit? Und ich wette, einige Mottos sind sehr hilfreich gewesen für dich. Und einige sind sehr beziehungsfördernd gewesen, lebensfördernd gewesen. Aber manche sind auch vielleicht zwiespältig gewesen oder manche haben vielleicht dich in Stress gebracht oder unter Druck gesetzt sogar. Oder manche haben vielleicht sogar eher irgendwie Frieden zerstört, anstatt ihn zu fördern. Und das ist gut, das mal zu überlegen. Was hat dich geprägt und geformt an Weisheiten, die du mitbekommen hast? Und was wäre vielleicht auch gut, mal auszusortieren, so wie ich die Bücher jetzt auszusortiere, obwohl die nicht, wie gesagt, nicht schlecht sind, nur ich sortiere sie eben aus. Das durchzugucken, was wirklich weise ist, zu behalten. Und der unbekannte Jesus, eine unbekanntere Seite von ihm ist, dass er ein Weisheitslehrer war. Er ist also nicht nur der Erlöser von den Sünden, er ist nicht nur der Befreier, der sozial und gesellschaftlich prophetisch etwas tut, etwas ändert im Zusammenleben der Menschen, sondern er ist auch ein Weisheitslehrer gewesen. Das ist auffällig. Wenn wir also Adventszeit haben und an Weihnachten dann daran denken, dass Jesus zu uns gekommen ist, dann ist es gut, auch ihn zu sehen als jemanden, der die Weisheit Gottes verkörpert hat, der Weisheit zu uns gebracht hat und der selber als Weisheit sogar bezeichnet wird. Und was das für uns bedeutet, was diese Weisheit mit uns machen will, ist, dass sie uns zu mehr Barmherzigkeit und mehr Mitgefühl bringt und weniger Angst in unserem Zusammenleben und unserem eigenen Leben. Mehr Barmherzigkeit und mehr Mitgefühl. Deswegen der alternative Weisheitslehrer. Nicht uns zu bedrücken, zu sagen, ja, du musst diese Sprüche, diese Weisheit musst du alle befolgen, ja, und wenn nicht, dann gibt's Ärger, sondern mehr Barmherzigkeit und mehr Mitgefühl hineinzubringen. In Lukas 2, das ist ja jetzt nach der Geburtsgeschichte von Jesus, da sieht man das, wie er als 12-jähriger Junge im Tempel sitzt. Und das wird folgendermaßen geschildert. Und es begab sich nach 3 Tagen, da fanden sie ihn im Tempel sitzen, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie fragte. Und alle, die ihm zuhörten, verwunderten sich über seinen Verstand und seine Antworten. Und dann Vers 52, Jesus nahm weiter an Weisheit zu und wuchs zu einem jungen Mann heran. Gott und die Menschen hatten ihre Freude an ihm. Und das ist eigentlich mein Wunsch für dich und für uns als Gemeinschaft, dass Gott und die Menschen, die wir kennen, die wir vielleicht nicht kennen, aber die das Gemeinwesen, in dem wir leben, dass die Freude an uns haben. Dass sie sagen, gut, dass es die Christusgemeinde Blumenthal gibt. Gut, dass es dich gibt. Das sagen sie vielleicht sowieso, aber sie spüren es auch und sie wissen es auch, warum es gut ist. Weil dadurch kommt eine stärkere Kraft der Barmherzigkeit, eine stärkere Kraft des Mitgefühls und der Weisheit, des weisheitlichen Lebens rein in unsere Welt. Jesus nahm weiter an Weisheit zu. Und wie hat er zugenommen an Weisheit? Er hat sich hingesetzt, also er saß, er hörte zu, und er stellte Fragen. Das sind 3 Arten und Weisen, wie Jesus an Weisheit gewachsen ist. Und das ist genial. Wenn das Leben von einem Christen ausmacht und kennzeichnet, sich mit anderen, auch Andersgläubigen, auch Andersdenkenden, aus anderen Kulturen stammenden, wie auch immer, mit anderen Menschen zusammen hinzusetzen, zuzuhören, und Fragen zu stellen. Und dann im nächsten Vers, alle, die ihm zuhörten, verwunderten sich über seinen Verstand und seine Antworten. Dann auch selber was zu erzählen. Dann auch selber Antworten zu geben. Das ist die Art und Weise, wie Weisheit stärker in unser Leben kommt. Indem wir zuhören, neugierig sind, lernen, Fragen stellen. Aber das Komische ist, dass wir oft so geprägt sind, ich bin auch so geprägt, dass als Christ man die Antwort hat und dass man anderen die Antwort mitteilen sollte. Komisch ist aber, dass Weisheit bedeutet eben, sich hinzusetzen, zuzuhören und Fragen zu stellen und das ehrlich zu meinen. Wirklich neugierig zu sein, wirklich ehrlich offen zu sein und auch wirklich zu glauben, ich kann echt was Wichtiges von dem anderen lernen, von der anderen lernen. Das bedeutet Weisheit. Und das ist nie abgeschlossen. Das ist ja nie zu Ende, das ist ja nie fertig. Sondern es bedeutet eine Atmosphäre, eine Haltung der Offenheit, eine Haltung der Neugierde, grundsätzlich an den Tag zu legen. Und nicht mit seinen vorgefertigten Überzeugungen, vorgefertigten Meinungen, vorgefertigten Glaubensweisen, auch wenn sie noch so gut begründet sind, ranzugehen an eine Begegnung, in einen Dialog, in ein Gespräch, und zu sagen, ich höre dir zwar zu, aber jetzt sage ich dir es mal, wie es richtig ist. Sondern ganz ehrlich, neugierig, offen vom anderen Antwort zu erwarten. Und warum das so ist und warum das wirklich auch Sinn macht, das erkläre ich gleich noch ein bisschen näher. Aber nochmal erstmal dieser Gedanke. Weisheit bedeutet, sich hinzusetzen, zuzuhören, Fragen zu stellen. Und dadurch entwickelt man sich. Das ist etwas, was wir, glaube ich, alle genießen, wenn wir überlegen, zum Beispiel, von wem würdest du lieber operiert werden? Angenommen, du wirst operiert, sagen wir mal ganz dramatisch, eine Herz-OP, hast eine Herzoperation, würdest du lieber vom 22-Jährigen operiert werden, der sagt, ach, machen wir mal eine Herz-OP, oder vom 62-Jährigen, der das schon 100-mal gemacht hat. Was gibt's noch für Beispiele? Würdest du lieber von einem Architekten dein Haus bauen lassen, der gerade sein Architekturstudium beendet hat und sagt, ach, lass uns mal ein Haus bauen? Oder einem, der schon 100 Häuser gebaut hat und sagt, so funktioniert es, so geht es nicht, das müssen wir beachten. Also Weisheit ist nie fertig. Und das ist etwas, was Jesus verkörpert hat. Jesus ist ein Weisheitslehrer. Und wir brauchen das und wir können durch Erfahrung, Begegnung, Dialog, Zuhören, Fragen stellen, wirklich lernen. Und interessant ist, dass Jesus seine Leute Jünger nennt, also Schüler nennt. Leute, die lernfreudig sind. Aber die hören ja dann nicht auf, Jünger zu sein, wenn sie Jesus einmal kennengelernt haben oder wenn sie sich einmal bekehrt haben. Dann heißt es ja nicht, dann jetzt seid ihr keine Jünger mehr. Jetzt seid ihr keine lernfreudigen Menschen mehr, die neugierig und offen Antworten suchen und Weisheit erlangen. Sondern es ist eine permanente, ständige Weiterentwicklung, die Jesus, der Weisheitslehrer, mit uns in Gang bringt. Und ich finde das großartig, wirklich dahin zu kommen, zu sagen, ich höre zu, ich frage und ich sehe die größten Wachstumschancen und Entwicklungschancen für uns alle, wenn wir im Dialog sind, wenn wir im Gespräch sind. Also Christen sind eigentlich die, die am neugierigsten und lernfreudigsten sind. Und das finde ich cool. Und das bringt eine ganz andere Atmosphäre rein. Der Wettstreit der Religion, wenn das so wird oder so gesehen wird, der Islam kommt, jetzt müssen wir das Christentum dagegen halten. Dann streiten da zwei Religionen gegeneinander, der Islam und meinetwegen das Christentum. Und wer besser ist, wer die besseren Argumente hat, wer die bessere Wahrheit hat oder so weiter, hat gewonnen. Aber stell dir doch mal vor, wir würden das Spiel gar nicht mitspielen. Wir würden gar nicht kämpfen gegen eine andere Religion. Wir würden gar nicht unsere Religion verteidigen, sondern wir würden einfach hingehen und einfach sagen, ey, ich habe mal eine Frage. Wer bist du? Wie heißt du? Ich heiße Tobias. Wie heißt du? Woher kommst du? Was hast du erlebt? Und wir würden es auch so meinen. Und wir würden uns treffen. Und wir würden das als Aufgabe sehen, zu sitzen, zuzuhören und Fragen zu stellen. Also Jesus ist ein Weisheitslehrer gewesen. Das Ziel seiner Weisheit ist nicht, dass wir einen Lebensstil führen oder dass wir immer rechtschaffender werden und sagen können, guck mal, wie rechtschaffen wir leben, guck mal, wie gut wir leben, sondern dass wir Barmherzigkeit erlangen und dass wir immer mehr Gottes Barmherzigkeit zeigen. Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Das ist übrigens ein Spruch, der so typisch Weisheitslehrerspruch, ein typischer Weisheitslehrerspruch ist. Der ist gut merkbar, der ist einfach, der ist eingängig. Das waren die alten Weisheitssprüche. Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Viel von der Bergpredigt besteht übrigens daraus, aus Weisheitssprüchen. Jetzt habe ich mal eine Übersicht, die ist also ein bisschen schwer zu erkennen, aber ich versuche es mal vorzulesen. Warum ist Jesus ein alternativer Weisheitslehrer? Weil er die Sprüche nimmt und weil er ihnen eine Drehung gibt, weil er die übliche Weisheit hinterfragt. Die übliche konventionelle Weisheit ist, Gott ist ein strafender Gesetzgeber und Richter. Da habe ich noch in Klammern geschrieben, war eine Annonce jetzt im Weserkurier, wer Gott nicht als Retter kennt, wird ihm als Richter begegnen. Uff, das war letzten Sonntag, da war meine Laune erstmal im Keller. Aber das ist die übliche, normale Weisheit. Gott ist ein strafender Richter und ein Gesetzgeber. Jesus' alternative Weisheit, die er verkörpert hat, ist, Gott ist gnädig. Ich weiß, das ist schwarz-weiß und das ist klischeehaft, aber ich will mal den Kontrast hervorheben, dass Jesus eine andere Art von Weisheit gebracht hat, als es üblicherweise ist. Die übliche, konventionelle Weisheit sagt, der Wert eines Menschen hängt davon ab, wie er dem gesellschaftlichen Standard gerecht wird. Ob er also es schafft und ob er bestimmte Sachen hat und bestimmte Sachen auch erreicht hat und ja, bestimmten Stand erreicht hat. Jesus' alternative Weisheit sagt, alle Menschen haben unendlichen Wert als Kinder und Geschöpfe Gottes. Das hat Jesus verkörpert, indem er Kinder angenommen hat, die normalerweise eben nicht angenommen worden sind, indem er Behinderte angenommen hat, indem er Ausgegrenzte mit reingeholt hat. Alle Menschen haben unendlichen Wert. Die übliche Weisheit sagt, Sünder und Ausgestoßene müssen gemieden und abgelehnt werden. Das war zu seiner Zeit, waren das vor allem die Leute, die diese ansteckenden Hautkrankheiten hatten. Wahrscheinlich war es nicht wirklich Lepra, aber das waren so die typischen Ausgestoßenen. Ausgestoßenen. Und Jesus alternative Weisheit sagt, jeder ist am Tisch und im Reich Gottes willkommen. Die übliche Weisheit sagt, Identität stammt aus gesellschaftlicher Stellung, so ähnlich wie das, was wir eben schon hatten. Die alternative Weisheit sagt, Identität stammt aus der Verbindung mit dem Göttlichen oder mit Gott. Übliche Weisheit, bemühe dich, der die Erste zu sein. Und Jesus sagt, die Ersten werden die Letzten sein. Die, die sich selbst erhöhen, werden erniedrigt werden. Also eine Aufnahme des typischen Spruchs, aber eine Umkehrung. Eine ganz andere Wendung. Die übliche Weisheit sagt, schütze dein eigenes Leben über allem anderen. Und Jesus' alternative Weisheit sagt, der Weg des Sterbens des eigenen Ego selbst führt zu einem erfüllten, glücklichen Leben. Also wer sein Leben verliert, der wird es gewinnen. Die übliche Weisheit sagt, die Frucht eurer Bemühungen ist eine Gegenleistung. Wenn du dich bemühst und etwas hineingibst, dann bekommst du auch etwas zurück. Aber Jesus sagt, die Frucht davon, sich in Gott zu zentrieren, in Gott zu sein, ist Mitgefühl und Barmherzigkeit statt Gegenleistungsforderung. Warum können wir diese Haltung der Neugier und der Offenheit wirklich von anderen zu anderen gegenüber haben? Weil Jesus der alternative Weisheitslehrer ist. 1. Korinther 1, Vers 30, durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist zur Weisheit. Und dann geht es noch weiter. Jesus selber ist uns zur Weisheit gemacht. Kolosser 2, Vers 3, in welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und Kolosser 1, Vers 27, wie lautet dieses Geheimnis? Christus in euch. Die Weisheit Gottes ist in euch. Dann lasse ich das jetzt nochmal so stehen. Wenn Gott die Weisheit in Jesus zu uns gebracht hat, wenn die Mensch geworden ist und wenn diese Weisheit in uns ist, dann bedeutet das, alles, was diese Weisheit ist, überall zu finden. Überall, wo jemand was Wahres sagt, was Schönes tut, was Gutes in die Welt bringt, ist diese Weisheit zu finden. Weil sie universell ist, sie überschreitet alle Kulturen und auch alle Religionen, nach alle Philosophien. Das heißt, wir können wirklich lernen, wir können wirklich Fragen stellen, wir können wirklich offen sein. In Johannes 1 heißt es, durch das Wort ist alles, was es gibt, geworden. Ich merke gerade, da ist eine Folie gelöscht, aber ist egal, ihr kennt die Stelle, die meisten kennen die. Durch das Wort ist alles, was es gibt, entstanden und das Wort wurde Mensch. Und anders könnte man auch übersetzen, die Bibel in gerechter Sprache übersetzt, am Anfang war die Weisheit und durch die Weisheit ist alles geworden, was es gibt und die Weisheit wurde Mensch. Die verkörperte Weisheit Gottes. Und das heißt, wenn alles durch die Weisheit entstanden ist, ist die Weisheit, Teile der Weisheit auch überall zu finden. Und diese Neugierde und diese Offenheit, Freunde zu suchen, Rat zu suchen, den Frieden, die Barmherzigkeit, das Mitgefühl höher zu achten als Besitz und Status und das, was wir haben und sind oder erreicht haben. Abstriche zu machen von dem eigenen Ego, was jetzt gerade im Klimagipfel diese Woche ganz wichtig war und wo ich irgendwie ganz berührt bin, dass da anscheinend einigermaßen was bei rausgekommen ist. Weisheitlich klug zu handeln, eine integrierte, kluge Lebensweise, das geschieht durch Sitzen, Zuhören und Fragen stellen und durch Dialog und durch selber auch erzählen. Und das sollte irgendwie so ein Markenzeichen sein, das wünsche ich mir für uns, dass wir so in Weisheit wachsen, wie Jesus das getan hat und dass wir so erleben, wie sich Leute freuen. Ein Glück gibt es diese Gruppe, ein Glück gibt es diese Gemeinde, ein Glück gibt es ihn, ein Glück gibt es sie, dass Leute das spüren und merken, wie sinnvoll und wie gut das ist und dass wir nicht als Werbetexter daherkommen müssen und streiten müssen mit anderen Religionen, wie gut unsere Religion ist, sondern dass Leute es merken und dass Leute es spüren, weil wir zuhören, weil wir sitzen, weil wir Fragen stellen, weil wir wirklich neugierig und offen sind. Diese Geisteshaltung, das ist die, die Jesus verkörpert hat und das ist die, die er gebracht hat und das ist die, die er in uns hineingelegt hat. Christus in euch. Und dieser Geisteshaltung lass uns in dieser Woche weiter in unsere nächsten Tage auch hineingehen. Amen.